Mit dem Stil, wie du Paddel spielst, wirst du es nie nach oben schaffen.
Liebes Team, passend zu diesem unfassbar heißen Sommer packe ich heute die Sommer- und Trendsportart Nummer 1 für euch auf den Plan. Paddel. Und dazu noch die aktuelle Nummer 1 bzw. die Nummer 78 der Welt. Sie nimmt uns mit hinter die Kulissen, erzählt uns nicht nur, wie ihre Karriere zustande kam, sondern macht auch klar, wie mega hart der Alltag eines Paddelprofis ist. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven, sage ich euch. Wie findet man eigentlich seine Partnerin, auch Kompi, Kompa genannt? Wie fest ist so eine Verbindung? Wie viele Turniere hat man nach einem halben Jahr schon auf dem Tacho? Und. Sie hat außerdem einmal mehr einen richtigen Plot-Twist dabei, wenn es um den Headcoach geht. Und wir reden über Tücken, aber auch Wichtigkeit von Social Media. Wirklich eine ganz spannende Folge ist das geworden. Cooles Gespräch. Hört rein, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram. Und jetzt Happy Sunday, ihr Lieben. Hier ist Vicky Kurz. Lieben wir doch. And yet, you're on top. Erzähl mir, wo kommt das her? Was ist der Stil, den die Leute offensichtlich nicht gut genug finden? Was hat's damit auf sich?
Ja, das Ding ist, dass ich zum Anfang meiner Paddelkarriere, ich komme vom Tennis ursprünglich, wie die meisten von uns. Und klar, ich habe super viele Tennis-Angewohnheiten auf dem Platz. Dann war es auch früher, dass immer gesagt wurde, du spielst zu schnell, du kannst deine Rückhand einhändig spielen, alles Mögliche. Und ich habe so viel versucht umzustellen. Und bis ich eines Tages nach Spanien bin und dann meinte mein Trainer, mit dem ich dort angefangen habe, meinte nur, ey, deine Stärken behältst du. Klar, wir müssen mehr Paddel reinbringen, aber verlier das nicht. Und ich spiele im gleichen Stil, ich spiele immer noch sehr schnell, ich spiele meine Rückhand immer noch beidhändig und ich habe ihnen gezeigt, dass es trotzdem geht.
Ich hatte gerade Angst, dass dein Trainer das war, der das zu dir gesagt hat. Ich war schon so, what?
Nee, nee.
Du vertraust so einer Person, versuchst du gemeinsam irgendwas zu entwickeln und dieser Mensch sagt dann, so wird's nicht. Ja, aber cool. Das ist doch besonders. Und würdest du sagen, du hast dich davon am Anfang schon auch aus der Linie bringen lassen oder ein bisschen aus der Ruhe? Oder wie bist du damit umgegangen, als du das gehört hast?
Schon auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen an mir gezweifelt, wie sehr ich mein Spiel umstellen muss, ob das wirklich so funktionieren kann, wie ich selber mache. Und ja, also ich habe immer noch super viel Tennis, was ich spiele auf dem Paddelplatz. Und das sind auch bestimmt einige Schwächen davon, aber es sind auch meine größten Stärken. Und ich habe einen guten Mix versucht zu finden und meinen Weg zu finden und nicht den 0815-Weg.
Ja, und offensichtlich funktioniert es ja ganz gut. Wir catchen dich gerade in Frankreich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, in Bordeaux. Und wir mussten jetzt hier schon einmal verschieben, weil du meintest, oh, jetzt sind wir hier noch eine Runde weitergekommen und morgen geht's vielleicht auch nicht, weil wenn wir nochmal gewinnen. Und so ist es jetzt eingetreten. Also es läuft offensichtlich auch mit deinen Tennis-Skills auf dem Court.
Ja, ich bin sehr happy. Es hat heute auch ein bisschen Rückhand-Beithändig hat heute funktioniert, von daher hat's geholfen.
Du musst uns jetzt nochmal erklären, warum ist es denn schlecht, schnell zu spielen auf dem Paddelcourt?
Ja, es ist an sich, dass gerade das altmodischere Paddel sehr langsam ist. Es wird viel mit Lobs gespielt, das Spiel wird versucht, so lang wie möglich zu machen, die Ballwechsel, das Glas mit einzubeziehen, damit du mehr Zeit hast. Und zu einem gewissen Punkt stimmt es auch. Also wenn du die Wände benutzt, hast du mehr Zeit und kannst vielleicht den Punkt besser aufbauen. Aber man muss gleichzeitig sagen, der Sport wird immer, immer schneller. Ähnlich, Tennis wird ja auch immer schneller, Paddel wird auch immer aggressiver. Wir sind alle trainierter, körperlich fitter, das Material wird besser. Und dementsprechend muss man sich inzwischen anpassen und schneller ist nicht immer schlechter.
Ja, witzig. Und wenn man so diese Profi-Paddel, also euch, diese Matches auf Instagram in meinem Fall sieht, dann ist es ja aber trotzdem immer derbe schnell.
Es ist auch schnell. Und ich finde, es kommt im Fernsehen noch langsamer rüber als in echt dann.
Na, Classic. Ah, aufregend. Ich bin schon sehr gespannt, wo sich unsere Folge hinentwickeln wird, wo sie uns hinführen wird. Aber so wie alle unsere Gäste hier, darfst du dich zuerst einmal, weil theoretisch haben wir dich ja noch gar nicht vorgestellt, wir wissen ja noch gar nicht, wer hier sitzt mit uns, selber vorstellen. Und zwar so ein bisschen wie auf so einer FIFA-Karte oder wie auf so einem Quartett. Was müssen wir heute unbedingt über Vicky Kurz wissen?
Uff.
Also, ihr hättet ihre Augen sehen müssen gerade. Sie so, damn.
Wie auf der FIFA-Karte. Okay, also ich bin Vicky. Ich bin 26, habe eigentlich Lehramt studiert, bin inzwischen voll auf den Fokus mit Sport fokussiert und schlafe gerne.
Ja, wichtig. Also ich schätze ab und zu, wenn du nicht schläfst, spielst du halt ein bisschen Paddel, so ist es.
Ja.
Du musst uns unbedingt erzählen, wie das Ganze gekommen ist. Du hast Mathe und Englisch, glaube ich, studiert auf Lehramt, wenn ich das richtig rausgeholt habe aus dem Internet. Und du bist dann in die USA gegangen, um das Tennis zu pushen.
Genau. Also ich habe 2018 mein Abi gemacht, bin danach direkt in die USA, Tennis zu spielen. War mir aber auch eigentlich klar, dass ich das nur ein Jahr machen möchte, einfach so ein bisschen die Experience zu leben. Hatte damals ein Stipendium und bin nach Michigan gegangen. Und dann kam ich zurück und ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mama ist Lehrerin, Papa ist Lehrer. Dann war es irgendwie, okay, komm, dann mache ich das halt auch, weil es ja nicht so schlecht ist. Und das Studium war auch echt angenehm. Also es war, hat mir erlaubt, jeden möglichen Sport nebenher zu machen. Ich war nicht häufig anwesend in der Uni. Also mich würde es nicht wundern, wenn meine Dozenten meinen Namen nicht kennen. Ja, und irgendwann kam Paddel dazu. Dann war ich noch weniger in der Uni. Und dann habe ich es immer mehr gemacht. Und ich habe so ein bisschen die Liebe zum Lehrerinnensein verloren. Mir hat es nicht mehr viel gegeben. Und ich wusste aber, ich möchte meinen Bachelor auf jeden Fall fertig machen, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon recht weit. Und ich dachte mir, okay, so etwas haben ist schon ganz gut. Ich habe ihn gemacht. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich nie in der Schule sein werde, um Mathe-Englischlehrerin zu werden. Aber es war Sicheres gewesen. Das wollte ich fertig machen. Und dann kam der Sport.
Ja, spannend. Ja, und da lass uns noch weiter reingehen. Wie bist du damals zum Tennis gekommen? Wie würdest du deine Beziehung zu deiner ersten Liebe beschreiben?
Ach, Tennis, ja, du sagst schon richtig, ist meine erste Liebe. Und wird es auch immer bleiben. Hat mir so unglaublich viel gegeben, hat mich unglaublich viel gelehrt. Ich habe mit 6 Jahren damals angefangen, habe noch Basketball daneben gespielt, habe mich dann für Tennis entschieden. Mein Papa war Basketballtrainer.
Nice. In Karlsruhe seid ihr groß geworden, gell?
Bist genau. Ja, und er war da bei der BG Karlsruhe damals, war er Trainer. Zudem, deswegen war klar, das Basketball auch, aber ich habe mich für Tennis dann entschieden. Und ja, es hat mich also als Person auch einfach unglaublich weit gebracht. Mental hat es mich geprägt. Ich weiß nicht, wie häufig ich wegen dem Sport geweint habe auch, aber es hat mich so viel weitergebracht. Ich glaube, im Tennis bisschen anders als beim Fußball oder Handball. Ich sehe es bei meinem Bruder, der spielt Handball. Da hast du ein Match am Wochenende und wenn du das gewinnst, dann hast du dieses Gewinnergefühl. Aber im Tennis, ich war jedes Wochenende auf dem Turnier und wenn ich nicht die Beste war, dann habe ich jedes Wochenende verloren und es war unglaublich hart, weil du diese Niederlage wirklich jede Woche einstecken musstest. Aber das hat mich auch fürs Leben viel gelehrt, dass egal wie schlecht es ging oder was du gerade verloren hast, dass du einfach weitermachen kannst, weil du hast sofort die nächste Opportunity.
Bist du gut im schnell vergessen?
Tatsächlich würde ich schon sagen, ja. Also meine Niederlagen. Ich bin super nachtragend bei Menschen.
Okay, okay.
Aber bei Niederlagen, ja. Ich brauche danach kurz 20 Minuten für mich und dann möchte ich auch ehrlich gesagt mit niemand reden, auch mit meiner Partnerin nicht. Und danach umarmen wir uns und dann reden wir ganz kurz übers Match und dann ist auch wieder okay, weil meistens haben wir eine Woche später eine neue Möglichkeit und wenn wir uns zu sehr an diesen negativen Gedanken aufhängen, dann können wir irgendwann nicht mehr.
Ja, glaube ich. Ja, man mit diesem Verlieren, das hat man ganz oft nicht auf dem Schirm so. Man guckt dann immer die WTA oder ATP und ne, immer so, ja, ach Mensch, und jetzt hier Finale und so. Aber dass du eigentlich, vor allem im Tennis, im Singles, meistens verlierst, das ist so, wie du schon sagst, für den Kopf auch so eine große, ja, wie man es sehen will. Entweder was Gutes, eine Lehre oder eben tough.
Ja, beides auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade wenn man ja gewohnt ist zu gewinnen, kommt auch noch immer mehr der Druck dazu. Das heißt, mental ist es super challenging und man braucht auf jeden Fall ein Team um sich außenrum und auch Familie und Freunde, die einfach für einen da sind, weil allein ist noch kein Superstar geworden.
Nee, absolut nicht. Ja, und da musst du uns jetzt erzählen, wie der Switch geschah. Wie bist du auf Paddel gestoßen und was hat dann dir den Kick gegeben, den Tennisschläger an den Nagel zu hängen?
Tatsächlich hatte ich das erste Mal Paddel gespielt, bevor ich überhaupt in die USA bin, also 2018. Da wurde ich angesprochen beim Tennistraining, bei unserer Tennisanlage wurde ein Paddlecourt eröffnet, ob ich nicht mal probieren möchte. Ich hatte wirklich keinen Plan, was das eigentlich ist. Und dann habe ich es gespielt, es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich war zu sehr auf Tennis fixiert. Also ich war da 18, gerade Abi, wusste ich gehe in die USA und ja. Dann kam ich aber wieder und ich habe in den USA ein bisschen meine Liebe zum Tennis verloren, weil wir eine Trainerin hatten, die mir das wirklich ja sehr ruiniert hat. Und dann kam ich zurück und dann war auch die ganze Corona-Zeit und dann konnte man eh nicht viel machen. Aber Paddel durfte man, weil das war Outdoor. Und dann war ich so, ja, okay, dann spiele ich halt Paddel. Und damals habe ich meine Partnerin Denise getroffen, mit der habe ich dann, boah, ich glaube insgesamt 4 Jahre in Deutschland gespielt. Und ja, dann habe ich immer mehr gespielt in Deutschland. Und dann haben wir in Deutschland sehr viel gewonnen und das war so für mich, okay, ich will mehr. Es muss mehr sein als nur das, was hier innerhalb unseres Landes passiert.
Und bevor du jetzt da unbedingt noch weiter erzählst, müssen wir bitte noch einen Schritt zurückgehen. Ich bin nämlich noch gedanklich hängen geblieben bei, deine Trainerin in den USA hat das Tennis für dich ruiniert. Also heftiges Wort, klares Wort. I don't want to judge. Ich würde es unglaublich gerne hören, wenn du dich wohlfühlst. Wie kann jemand ja, das für einen ruinieren? Weil also du bist sicherlich im Herzen eine Athletin. Du hast dich ganz gewiss als Tennisspielerin identifiziert durch und durch. Wenn du ans College gehst, ist der Druck hoch, sind die Ansprüche hoch. Man muss unglaublich viel Zeit und Power da reingeben. Was ist passiert?
Ja, es war eine super schwierige Zeit und ich bin auch hingekommen und ich hatte richtig viel Lust. Das Team war mega. Wir hatten uns alle gut verstanden, aber sie hat's geschafft, uns Spielerinnen gegeneinander auszuspielen. Klar, du hast immer nur ein Line-Up von 6 Spielerinnen. Wir waren 9 Mädels. Ich hatte das Glück, dass ich recht weit vorne im Line-Up war. Das heißt, die meisten gespielt. Aber trotzdem waren das so ein bisschen ja Manipulation, so kleine Mindgames, um uns gegeneinander auszuspielen. Dass von der einen Person was gesagt wurde und das wurde dann gar nicht gesagt. Und auch bei uns, sie war super hart. Wenn wir mal nicht performt haben, dann waren 6-4, 6-4 war nicht gut genug. Und letztendlich lebe ich nach dem Motto, okay, ein Sieg ist ein Sieg. Klar, du kannst es dir schwer machen, aber ja. Und da war sie einfach so, dass sie gesagt hat, hey, du bist zu schlecht für das, du bist dies und das und war einfach super hart. Und ich habe meine Vorhand komplett verloren in den USA. Ich kam eigentlich hin und es war eigentlich meine Stärke und ich kam zurück und ich hatte gar kein Selbstbewusstsein mehr. Und auch krass. Verletzungen. Auch Verletzungen. Also wir haben wirklich. Ich verstehe es ein bisschen, weil klar, die Uni bezahlt uns letztendlich, dass wir da sind und dass wir dafür spielen. Aber also ich hatte einen Muskelanriss, dann wurde halt so viel wie möglich Ibuprofen reingehauen, dass wir irgendwie spielen können. Aber dann auch beim Training. Ja, beim Training das Gleiche. Also ich war verletzt und habe ich gesagt, so hey, ich kann am Wochenende spielen, weil ich weiß, dass du mich brauchst. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass ich jetzt 5 Kilometer mitrennen muss, weil das provoziert es halt. Sie so, ja, aber ich kann dich nicht aufstellen, wenn du nicht rennst. Also musste ich rennen. Und das macht halt irgendwann dein Körper kaputt, dein Kopf kaputt und dann hattest du einfach keine Lust mehr.
Und wie bist du da wieder rausgekommen? Weil wenn du sagst, es ruiniert dich, du hattest kein Selbstbewusstsein mehr, du hast deine Vorhand verloren, das ist ja krass. Und das, ich kenne es von anderen Themen selber, sowas kann so krass tief sitzen und da musst du richtig arbeiten und richtig ackern und dir richtig unangenehme Fragen selber stellen, um da wieder ranzukommen und das irgendwie zu knacken und wieder umzuschreiben in deinem eigenen Kopf. Wie hast du es geschafft?
Tatsächlich habe ich das meine Vorhand bis heute nicht wiedergefunden. Ich habe danach noch wirklich 3-4 Jahre nur noch Liga gespielt in Deutschland und habe die nur noch reingeschoben, reingesliced, weil es ging einfach nicht mehr, es hat mich mental fertig gemacht. Und sonst hatte ich zum Glück eine Mannschaft in Deutschland. Ich habe gewechselt zum Verein, wo meine beste Freundin gespielt hat. Und das hat mir unglaublich viel Halt gegeben, den Support und die mich auch immer weiter gepusht haben und gesagt so, hey, ist okay, ist es fein. Und ich glaube wirklich, dass Paddel in dem Moment auch angekommen ist und mir gezeigt hat, hey, war ein schöner Teil deines Lebens, aber Chapter closed. Und mir eine neue gezeigt hat und das dann wirklich, ja, von der ersten Liebe zur wahren Liebe geworden ist.
Crazy, hey. Du hast deine Vorhand nie wiedergefunden.
Und ich möchte auch nicht mehr spielen.
Nee, also ne, überhaupt nicht. Aber wie wild, was ein Mensch
verursachen kann in einem anderen. Und so ist es ja, das ist immer so spannend, es ist ja nur in Anführungsstrichen der Kopf.
Ja, es ist nur der
Du
Kopf,
kannst es
aber
ja.
ich glaube wirklich im Sport allgemein, weil alle können hart trainieren, alle können Leistung abrufen, aber mental gewinnt 80% der Matches.
Ja, mega. Ja, und wie ist es jetzt im Paddel anders für dich? Da hat man ja auch eine Vorhand.
Tatsächlich habe ich es im Paddel geschafft, die als meine Stärke einzusetzen, weil ich einfach mich sehr wohlfühle mit der Vorhand. Die Ausholbewegung ist kleiner. Und ich muss sagen, ich spiele Paddel nicht mit vielen Gedanken im Kopf. Klar, ich weiß, es gibt Drucksituationen, ich habe Matches. Da wird es mir extra wehtun, die zu verlieren. Heute zum Beispiel. Aber an sich habe ich nach dem Ganzen, was im Tennis passiert ist, mir immer gesagt, dass ich Paddel spiele, obwohl es Job ist, aber um Spaß zu haben. Und der Moment, wo ich keinen Spaß habe, sei es mit einem Trainer, sei es mit einer anderen Partnerin, der Moment ist, wo ich wirklich, wo ich einen Punkt dran setzen muss und sagen muss, hey, so geht's nicht weiter. Entweder ich ändere was an meinem Team, an mir, an irgendwas, oder ich höre auf. Und mit diesem Spaß und mit dem Lachen auf dem Platz komme ich ganz gut voran.
Ja, mega. Und dann lass uns jetzt nochmal zu dem Punkt zurückgehen, an dem ich dich sozusagen eingefangen habe und auf diese Tennis-Story zurückgebracht habe. Du hast mit Denise, die übrigens auch hier Teil von unserem Team ist, freue ich mich total, die hat uns das erste Mal über Paddel erzählt, mit ihr ganz lange zusammengespielt und ihr habt ganz viel in Deutschland gewonnen und dann seid ihr getrennter Wege gegangen. Why?
Genau. Also erstmal war sie auch der Grund, warum ich international angefangen habe. Also es war sie, die mich gepusht hat, weil ich da auch gerade durch ein Ende einer Beziehung gegangen bin, wo es mir einfach nicht gut geht. Und sie wollte mich da rausnehmen. Also da war sie auch einfach als Freundin da und nicht nur als Partnerin. Und ja, wir haben 4 Jahre zusammen gespielt, irgendwann dann auch international. Aber wir haben dann doch einen kleinen Altersunterschied auch. Und ich hatte einfach andere Ziele als sie. Ich glaube, sie hat es am Anfang nicht ganz so gut aufgenommen, dass ich mich getrennt habe. Das war dann auch ein bisschen schwer. Lange Zeit haben wir gar nicht miteinander geredet, gar keinen Kontakt gehabt. Und das war ein bisschen, ja, angespannte Stimmung. Und das war schon schwierig, weil wir haben unglaublich viele Momente zusammengeteilt. Und klar, ich glaube, es war für sie auch nicht einfach, weil ich glaube, dass ich mich von ihr getrennt hat, ihrer sportlichen Karriere auch ein bisschen das Ende gesetzt hat. Aber für mich als Individualsportlerin war es in dem Moment einfach wichtig zu sagen, hey, ich muss den nächsten Schritt gehen, ich brauche eine spanische Partnerin, jemand aus dem Ausland, um in die Top 100 zu kommen. Letztendlich hat der Erfolg mir recht gegeben, aber es war nie meine Absicht, irgendjemand damit zu verletzen. Und sie hat jetzt ganz viele andere tolle Projekte, auch wenn sie selber nicht mehr so viel spielt. Aber ja, deswegen mussten wir getrennte Wege gehen, um, glaube ich, dass ich in meiner sportlichen Karriere weiterkomme.
Erklär uns mal, wie das funktioniert, eine Partnerin zu finden. Ich stelle mir das mega schwer vor, weil es gibt ja jetzt kein Hinge, kein Tinder, um sich da irgendwie zu matchen. Man muss ja auch irgendwie jemand finden, der im Stil zu einem passt, vom Level, der eben die gleichen Ziele hat, wie du es gerade gesagt hast. Und dann, ja, guckt man in Deutschland, sucht man mit dem Blick über den Tellerrand. Ich stelle es mir mega tough vor. Erleuchte uns. How does it work?
Also, du sagst es schon ganz richtig. Du musst erstmal für dich rausfinden, was du für einen Stil brauchst. Und das war erstmal so ein bisschen mein Ziel, nachdem ich mich von Denise getrennt habe. Ich wusste, ich möchte nicht gleich eine Partnerin haben, sondern ich möchte mich erstmal ausprobieren, weil ich wusste nicht, was passt letztendlich am besten zu mir. Und als ich das dann habe, ja, dann, es gibt es zwar nicht, aber es ist trotzdem ein bisschen Paddel-Tinder. Also, es ist dann wirklich, weil du kennst dich natürlich auf der
Kinder.
Tour. Ja, ich bin gefragt, weil ich Lefty bin und von uns gibt's nicht so viele. Das kommt mir ganz gut.
Das ist ein großer Vorteil.
Auf jeden Fall. Und dann schreibst du eigentlich wie in einer schlechten Kennenlernphase. Du schreibst eine Instagram-DM. Hey, wie sieht's aus? Die Woche möchtest du spielen? Ja, nein, vielleicht.
Nee.
Dann nimmt die Person das an und dann ist es eine Kennenlernphase. Dann spielst du 2, 3 Turniere zusammen. Und wenn das gut läuft, dann gehst du das Commitment ein, ein Projekt aufzubauen. Und wenn es nicht gut läuft, dann gibt's die nächste Kennenlernphase mit der nächsten Person. Also es ist wirklich wie im Datingleben. Und du weißt aber auch, dass wenn du ein Projekt mit einer Person hast, dass jederzeit eine Nachricht kommen kann von jemand anderem und die Person dich verlassen kann. Also du bist wirklich die ganze Zeit ein bisschen, ja, geht's weiter, geht's nicht weiter und so läuft's.
Das ist ja crazy, weil gerade als du das auch gesagt hattest, du hast dich von Denise getrennt, weil es für dich als Individualsportlerin der bessere Schritt war. Da dachte ich so, ja witzig, aber Paddel spielt man ja im Team. Paddel ist ja keine Individualsportart. Wie siehst du das?
Es ist on paper, vielleicht im Match ist es ein Doppel. Aber es ist individuell. Wir trainieren nicht zusammen mit deiner Partnerin. Du trainierst an unterschiedlichen Trainingsstandorten. Du hast ein eigenes Ranking. Ihr steht nicht zusammen im Ranking. Das heißt, deine Punkte zählen letztendlich mit ihren Punkten zusammen, aber du stehst individuell im Ranking. Das heißt, du schaust schon auch auf dich selbst, weil du möchtest ja auch eigentlich über deine Partnerin kommen, weil du so weit wie möglich nach vorne willst. Dann vielleicht kann sie eine Woche nicht spielen, dann musst du für diese Woche jemand anders finden. Also du bist schon auf dich alleine gestellt. Ja.
Also ich gucke jetzt gerade hier so ganz komisch aus der Wäsche. Also, ich habe gesehen, dass deine spanische Partnerin ein etwas höheres Ranking hat als du. Das ist mir auch aufgefallen. Und das habe ich mich dann auch gefragt, wie das wohl geht. Warum gibt's denn überhaupt Individualrankings, wenn man doch zusammen spielt? Und warum, in Gottes Namen, trainiert man nicht zusammen?
Es ist halt super schnelllebig. Also ich habe mein erstes Turnier mit einer neuen Partnerin. Ich habe davor 6 Monate mit der gleichen gespielt, was für Paddel schon sehr lange ist.
6 Monate ist lang? Ihr spinnt doch.
Ist schon lang. Und jetzt haben wir uns getrennt und jetzt habe ich mein erstes Turnier mit einer neuen Partnerin gespielt. Und so ist es halt. Häufiger mal ist es gar nicht, weil es auf dem Platz falsch läuft. Es ist häufiger auch einfach mal, weil du neue Energie brauchst. Weil abseits des Platzes musst du ja auch super gut miteinander auskommen. Wir haben vom Dating geredet. Ich meine, wir frühstücken, Mittagessen, Abendessen zusammen. Wir schlafen im gleichen Bett. Wir trainieren auf dem Turnier zusammen. Ich verbringe mit ihr mehr Zeit, als ich mit einem Lebenspartner verbringen würde. Und ich habe sie super gern, aber es ist nicht die Person, die ich liebe. Das heißt, irgendwann rasselst du aufeinander. Es geht gar nicht anders.
Ich glaube das ja gar nicht. In meinem Kopf war es so, natürlich, du suchst ja einen Partner, ihr seid ein Team, man trägt sich, keine Ahnung, zusammen eben in der Tour oder in der Liga auf der Tour ein und dann sagt man, wir machen das jetzt 2 Saisons zusammen. Nee.
Nee, also wie gesagt, ich habe jetzt auch mich schon mit einer neuen Partnerin ab August, das war auch klar, dass wir ein festes Projekt ab da starten. Jetzt hat die mir heute geschrieben, hey Vicky, steht es fix, weil sie sieht, dass ich mit der anderen Partnerin gut gespielt habe. Die macht sich jetzt natürlich Sorgen. Hey, könnte Vicky mich verlassen? Hat sie vielleicht jemand gefunden, wo es besser passt? Und ich so, hey, nee, alles gut. Aber klar ist es immer ein Risiko, weil ich kann jetzt, wenn ich morgen nochmal mit ihr gewinne oder nochmal und es immer weitergeht, klar ist dann in deinem Kopf, könnte schon passieren.
Ich glaube das ja nicht. Aber warum ist es denn schnelllebig? Warum macht man das nicht verbindlicher? Warum trainiert man nicht zusammen? Das wäre doch total sinnvoll. Dann lernt man sich besser kennen, dann kann man, irgendwelche geilen Spielzüge sich überlegen.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt 2 Komponenten. Die eine ist, weil du schon so viel Zeit miteinander verbringst und du auch einfach mal wirklich Zeit auseinander brauchst. Die andere ist Logistik. Also meine Ex-Partnerin hat in Malaga gewohnt. Ich wohne in Deutschland. Zieht sie um? Zieh ich um? Wie machen wir es? Oder und selbst wenn wir zum Thema in Madrid wohnen, ist ja das Gleiche. Wie machen wir das? Trainieren wir mit deinem Coach, trainieren wir mit meinem Coach? Weil letztendlich sind wir unterschiedlich trainiert worden. Jeder von uns hat andere Stärken. Und jeder möchte den eigenen Coach auf der Bank haben, aber es geht auch nicht, weil wir nur einen Coach auf der Bank haben dürfen.
Und ist das auch so ein Thema, weil es eine sich so schnell entwickelnde Sportart noch ist, also in Spanien offensichtlich keine schnell entwickelnde Sportart, da sind die Kinder vor 50 Jahren damit schon groß geworden, aber eben international ist eben der Trend, der Hype ja ein ganz anderer. Ist das ein Grund für diese Dynamik oder würden sonst die Spanier, keine Ahnung, einen Paddelstützpunkt Madrid haben und dann zieht man da halt hin und
du hast geht da eben eine engere Bitte. Du hast tatsächlich ein paar Stützpunkte. Also Malaga, Valencia, Barcelona und Madrid. Das sind so wirklich die Standorte. Aber dann hast du unterschiedliche Akademien. Ich meine, wir können auch nicht alle zusammen trainieren. Letztendlich spielen wir jede Woche gegeneinander. So. Und du hast zu viele Trainer dafür. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass Partnerschaften häufig auch getrennt werden, weil Ich glaube, es ist schwierig für Außenstehende, das zu verstehen, aber es zehrt, so viel Zeit mit jemand dauerhaft zu verbringen. Ich meine, wir schlafen nie alleine. Und ich schlafe gern mal in meinem Bett alleine.
Natürlich.
Deswegen ist es schwierig. Aber klar, international, du hast ein paar Holländer, die sehr gut spielen, ein paar Italiener und die spielen dann auch häufig zusammen. Aber letztendlich musst du, ist irgendwann der Weg, mit einer Spanierin oder einem Spanier zu spielen.
Verrückt.
Und die Kultur
Und
ist anders,
erklär.
ey? Die Kultur ist sehr
Bitte?
anders. Die Kultur ist sehr anders. Also
Erzähl.
wir essen jetzt halt immer um 21 Uhr. Und das finde ich schon schwierig, weil ich eigentlich um 22 Uhr gerne im Bett bin. Oder die sind deutlich lauter, die lieben es immer mehr, um Menschen herum zu sein. Und das sind Dinge, an die ich mich am Anfang echt gewöhnen musste.
Spannend. Das ist doch alles spannend. Und dann musst du noch mal erzählen jetzt, wie so eine Tour oder wenn du hast immer von Projekt gesprochen, wir starten ein Projekt zusammen. Was genau ist dann ein Projekt? Ist es ein zeitlicher Rahmen, den ihr absteckt oder sagt ihr, wir spielen, keine Ahnung, wir wollen 20 Siege zusammen schaffen oder wir wollen jeder unser Ranking um 5 Plätze verbessern oder wir sagen, wir haben einen Sponsor, der bezahlt uns ein halbes Jahr oder wie? Kann man sich das vorstellen?
Ein Projekt ist eigentlich ein Zeitraum, den du miteinander spielst. Und wenn du sagst, hey, wir starten ein Projekt, dann weißt du, dass du zumindest mal die nächsten 4, 5 Turniere zusammen spielst. Wenn es da nicht läuft oder jemand Besseres kommt, klar, ist die andere Person wieder weg. Und das mit den Sponsoren, jeder hat seine eigenen Sponsoren. Es gibt keine Sponsoren für ein Team. Es hat jeder seinen eigenen Sponsor, es hat jeder seinen eigenen Willen, weil zum Beispiel eine Person kann mehr verdienen. Dann möchte die vielleicht nach Asien reisen, nach Afrika reisen, um einfache Punkte zu gewinnen. Die andere hat weniger Geld, damit muss die in Europa bleiben. Das heißt, es ist auch die Entscheidung vom Team, wo wird das Mittelmaß getroffen?
It's tough as fuck, girl.
Ja, es ist mehr Logistik teilweise als das Spiel. Das Spiel ist, glaube ich, nicht mehr mal das Problem.
Ja, da eröffnest du jetzt noch mal ganz neue Dimensionen, neue Paddeldimensionen in meinem Kopf. Weil ich hatte auch noch vorbereitend kurz in einen anderen Podcast reingehört, da hattest du ein bisschen über Verdienstmöglichkeiten an einem Wochenende gesprochen. Girl, that's crazy. Crazy. Was hattest du da raus? 237 Euro.
Und es war ein gutes Turnier.
Und es war ein gutes Turnier.
Aber hier jetzt auch. Also, du musst dir überlegen, morgen spielen nur noch die besten, ich möchte nicht falsch liegen, 26 Paare der Welt. Die besten 26, was schon ein sehr hohes Level ist. Und wir kriegen dafür 900 Euro. Und da sind noch, haben wir noch keine Flüge bezahlt. In der Quali kriegen wir das Hotel nicht gestellt. Das heißt, die letzten 2 Tage mussten wir zahlen. Heute nicht mehr, weil wir im Hauptfeld sind. Okay. Aber da kommen wir nicht mit mehr als 300 Euro raus und wir haben uns ins Hauptfeld gespielt.
Ja, Bro, und wie machst du's denn?
Sponsoren. Ich bin sehr
The
dankbar über meine
Social.
Partner. Ja.
Ja.
Viel geht über Social Media tatsächlich inzwischen. Ich glaube, das ist für uns Athleten, wir unterschätzen es immer ein bisschen, die Kraft von Social Media, was dir wirklich helfen kann. Aber es ist super wichtig, dass wir uns da ein bisschen reinfuchsen, auch wenn es mir zum Beispiel nicht viel Spaß macht. Aber gerade die Niederlagen zu posten, macht keinen Spaß. Aber du musst auch die
Ja.
reale Seite zeigen. Aber es ist super wichtig, weil die Sponsoren schon drauf achten. Und dann versuchst du dich mit Logos voll zu kleistern, damit du noch irgendwie ein bisschen mehr Geld rauskriegst. Versuchst vielleicht, viele von den Spanierinnen geben noch Training nebenher, arbeiten nebenher. Ich arbeite noch mit Red Bull TV zusammen. Wenn ich mal ein freies Wochenende habe, bin ich dort, um noch Geld zu verdienen und das ist dann mein freies Wochenende. Aber es ist halt auch nicht frei.
Nee, ist überhaupt nicht frei. Aber auch die Spanierinnen kriegen das nicht besser finanziert.
Im Gegenteil,
Hätte
also
ich jetzt.
klar, die Top-Spanierin ja, aber du musst klar bewusst sein, die Top, also 80 von den Top 100 Spielerinnen sind Spanierinnen. Das heißt, selbst wenn meine Partnerin jetzt vor mir steht, ist sie halt nur Nummer 60 in Spanien. Nur, in Anführungszeichen, ne?
Ja.
Und ich bin trotzdem noch die Nummer 1 in Deutschland. Das heißt, ich habe ein besseres Standing, was Partner angeht, als sie. Ist es fair? Nee, aber letztendlich habe ich Glück mit meiner Nationalität gehabt. Das heißt, für mich ist es einfacher, noch Geld zu verdienen, als für Spanierinnen.
Ja, crazy. Ich habe auch gesehen, die Partnerin, glaube ich, da mit der du zuletzt zusammengespielt hast, jetzt nicht die Neue, mit der du in diesem Turnier bist, die hatte ja auch nur no hate, no judgment, also da einfach nur, ich gucke die Fakten an, die hatte ja irgendwie 2000 Follower.
Ja.
Das ist ja kein Business Case, den du ja aber dringend brauchst, offensichtlich.
Den brauchst du auf jeden Fall.
Als Nummer 60 in Spanien, ja. Oder 68 war sie oder so.
Den brauchst du auf jeden Fall. Und ich finde es heutzutage ist auch nicht einfacher, Follower zu kriegen. Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das Thema, aber als weibliche Athletin hast du es noch einen Ticken einfacher, wenn du attraktiv bist. In der Paddelwelt muss ich ehrlich sagen, blond zieht gut, weil es gibt nicht viele Blondinen in Spanien etc. Ist halt
viel. Ach so, auch das noch.
Das heißt, du kriegst halt automatisch noch mehr Aufmerksamkeit. Es ist eigentlich ist es traurig. Ich habe es ein bisschen zu meinem Vorteil genommen, aber es ist schon, hat immer ein bisschen so einen Beigeschmack. Aber es ist ja so, also allgemein im Sport. Halt so. Du verdienst ja als Frau, im Tennis ist ja das Gleiche, eine attraktive Nummer 40 der Welt wird mehr Geld verdienen als eine Nummer 20, die vielleicht nicht ganz so attraktiv und nicht ganz so vermarktbar ist. Ist es fair? Nein, aber es ist leider die Realität, wie es bei Frauen im Sport läuft.
Das ist ja Kapitalismus. Ja, verrückt. Und dann, man muss es halt machen. Man muss es halt ausschlachten. Und so wie du sagst, du magst es nicht so gerne. Es ist einfach ein weiterer Vollzeitjob.
Ja.
Wenn du regelmäßig postest, wenn du dann vielleicht auch noch den Anspruch hast, mal einen Trend mitzumachen, dann musst du ja auch noch schnell sein und wissen, was läuft und es dann umsetzen können. Insane.
Ja, ist nicht so toll, aber wir machen, was wir machen müssen. Sonst müssen wir eigentlich aufgeben.
Sagst du so, aber das machen nicht alle. Deine Partnerin zum Beispiel, die hat es nicht so gepusht. Clearly.
Nee, die hat es nicht so gepusht. Die würde es gern mehr pushen. Aber ist auch immer eine Frage der Zeit und auch eine Frage von Persona. Ich meine, manche sind auch einfach nicht so unglaublich, fühlen sich nicht so wohl vor der Kamera. Und das ist ja auch völlig okay, weil es ist ja nicht ihr Job.
Naja, aber ich habe ja diese Meinung zu dem Thema. Es ist nicht ihr Job. Es ist auch nicht der Job von irgendeinem Fußballspieler. Und wenn wir jetzt nochmal hier bei uns bleiben, es ist auch nicht der Job einer Moderatorin, eine Content-Creatorin zu sein. Aber man darf auch nicht dumm sein.
Nee.
Du kannst, you can hate the game. Aber dann bist du halt raus. Und das muss man dann einfach mit sich in einem ehrlichen Einzelgespräch klären. Möchte ich das ärgerlich finden oder möchte ich den Job machen? Und wenn ich den Job, und das ist jetzt Moderatorin oder Paddelprofi, machen möchte, dann gehört das genauso dazu.
Ja, da gebe ich dir
Und das denke ich so. Mein Lieblingsbeispiel ist eben von der Hockey-Nationalmannschaft. Habe ich selber gespielt, 20 Jahre, nicht Nazio, aber Hockey. Wird immer wieder gesagt, wir wünschen uns die Reichweiten, wir wünschen uns die Fernsehübertragung. Aber ganz viele von den heutigen Nationalspielern haben geschlossene private Instagram-Accounts. Big fail. Und das ist, dann darf man das nicht sagen.
Nee, da gebe ich dir recht. Du musst halt Du musst immer ein bisschen wissen, was du von dir preisgeben möchtest und was nicht. Also du hast ein öffentliches Leben, du hast ein öffentliches Profil, aber du musst wissen, was zeige ich von mir, wie vulnerable oder angriffbar möchte ich mich machen, weil du bist angriffbar als Sportler oder als bekannte Person allgemein. Du wirst immer Nachrichten bekommen. Wie kannst du das verlieren? Wie siehst du heute aus? Hast du zugenommen? Die werden immer kommen.
Ja.
Aber du musst wissen, was zeige ich und was zeige ich nicht. Zum Beispiel, ich würde mein privates Leben... Mein Liebesleben würde ich nie öffentlich machen, weil es zu sehr mich zeigt. Meine Familie zeige ich schon mal ab und zu, weil ich einfach super stolz bin auf meine Familie. Aber Teile gehören hin und teilweise musst du dich auch ein bisschen angriffbar machen, weil sonst hast du ein Profil wie von einer KI. Zu einem gewissen Maße was zeigen, aber nicht zu viel, dass es dir zu viel ist.
Ja. Schwierig. Tough. Gibt es auch irgendwie keine Lösung für, finde ich. Weil so wie du sagst, ist es fair? Irgendwie nicht. Auf der anderen Seite, es gibt ja keine Regeln online. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, ich bin nicht gesellschaftlich gesehen attraktiv, whatever that means, deswegen geht's nicht so gut für mich. Aber es gibt doch inzwischen auch diese ganzen Streamer und so, da spielen ja Looks überhaupt keine Rolle. Da ist es, glaube ich, dann die Transparenz, die sie in das eigene Leben geben oder eben diese ganz nahbare zwischenmenschliche Seite, dass die einen überall mit hinnehmen. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube aber, es gibt für jeden irgendein Format, wenn man will, wenn man wirklich will.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ja, aber nerven tut's trotzdem, bin ich ehrlich. Vicky, wir kommen langsam aber sicher in Teil 2 unseres Gesprächs. Du darfst dir hier eine von diesen Bubblen rauspicken. Das sind unsere drei nächsten Kategorien.
Oh oh.
Und du darfst blind entscheiden, wie es weitergeht.
Ja gut, dann gern die in der Mitte.
Die Mitte, was haben wir da? Das sogenannte Shootout, ein Fragenhagel, den ich vorbereitet habe.
Hier bin ich gespannt.
Musst nicht schnell und kurz antworten, erklär gerne auch ein bisschen, wir wollen dich ja hier kennenlernen, wir haben keinen Zeitdruck. Okay. Nummer 1, Paddel drin oder draußen?
Zum Spaß draußen, für ein Turnier drin.
Weil zu heiß, Sonne, kann sich gucken.
Die Konditionen sind immer gleich und letztendlich ist es ein faireres Spiel. Draußen, um braun zu werden, um mit Freunden Spaß zu haben, draußen.
Tan immer wichtig auch. Paddle oder Paddel?
Paddel.
Na ja, gut. Ich habe auch gesehen, das fand ich witzig. Ich habe tatsächlich ja ein Jahr in Spanien Hockey gespielt, deswegen habe ich auch ein bisschen den Touch zum Spanischen. Man nennt die Partnerin oder ihr nennt eure Partnerin ja Compi, wie Compañera, oder?
Ja.
Witzig, Compa. Das ist so der feste Begriff?
Ja.
Herrlich. Ja, und deswegen dann offensichtlich auch Paddel, weil so spricht man es auf Spanisch aus. Gib uns eine Paddelregel, die uns alle überrascht.
Die jetzt niemand auf dem Schirm hat.
Mhm.
Wenn du smashst und der Ball zurück auf deine Seite kommt und du ihn fängst, obwohl der Gegner nicht mehr drankommen könnte, hast du den Punkt verloren. Das heißt, du darfst ihn nicht fangen. Oder mit deinem Körper berühren. Er muss erst aufkommen können.
Okay, krass. Ja, geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Warum? Warum? Jeder wird ihn fangen.
Es kann ja theoretisch noch ein Windstoß kommen und wieder zurückbringen. Also du darfst ihn auf gar keinen Fall fangen, weil dann hast du den Punkt verloren.
Wichtig. Wieder was gelernt. Perfekt. Welche Skill ist für Paddel am wichtigsten?
Für mich eine gute Kommunikation, weil du sehr viel kommunizieren musst mit deinem Partner. Und da dir auch blind vertrauen musst. Wenn die Kommunikation nicht da ist, dann weißt du nicht, was auf der anderen Seite passiert und dann kannst du es eigentlich gleich vergessen.
Crazy. Ja, ja, vor allem, wenn man nicht zusammen trainiert. So oft. Welche Skill macht dich auf dem Paddelplatz aus?
Welche Skill? Ich glaube, meine Aggressivität und meine mentale Stärke. Ich glaube, das wären meine zwei.
Ist gut.
Zwei, ja.
Nice, gefällt mir sehr gut. Warum bleibt Paddel kein Trend?
Weil es eine zu sehr soziale Komponente hat. Weil es Menschen zusammenbringt und ich glaube, dass uns das in der heutigen Zeit ein bisschen fehlt, ein gemeinsames Gefühl zu haben und Paddel ist da, um dann wieder die Community, egal welches Alter, egal welche Herkunft, egal weiblich, männlich, alles wieder zusammenbringt.
Das ist schön. Einzel- oder Mannschaftssport?
Uff, schwierig. Ich vermisse es tatsächlich, manchmal in der Mannschaft zu spielen. Also wir haben ja Nationalmannschaftsturniere, da finde ich das schon ein richtig schönes Gefühl, zusammen zu kämpfen. Ich glaube, fürs Mentale und wie weit es mich gebracht hat, dann aber doch der Einzelsport.
Ja, spannend. Ich werde es niemals vergessen. Wie gesagt, Hockey aufgewachsen und ich glaube, das war Moritz Fürste, der das mal irgendwo live gesagt hat. Er wiederum hatte ein Gespräch mit Sascha Zverev, ist ja auch da Hamburger, selber Verein. Und Sascha meinte so, ja, natürlich immer Einzelsport. Ich verlasse mich auf mich. Wenn mein Partner es verkackt, bin ich doch sauer. Wenn er faul ist, wenn er blind ist. So. Und Mo so, ja, aber man kommt doch viel weiter zusammen und du trainierst zusammen und das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. und eben als Mannschaftssportler aufzuwachsen, ich glaube, das checkt man gar nicht, wie spannend auch das Gehirn eines Einzelsportlers ist. Wild.
Ja, ist schon
eine letzte
bisschen
Sache
interessant.
Noch. Voll. Was brauchst du, um vor Spielstart in die Zone zu kommen?
Kopfhörer. Ich habe immer die gleiche Playlist von 4, 5 Liedern. Ein Gespräch mit meiner Partnerin, meinem Coach. Und, das letzte. Ich check nochmal mein Handy, kurz bevor es losgeht. Ich schreibe nochmal die letzte Nachricht, so ich gehe jetzt auf den Platz und dann geht's los.
Ah, echt? Ja. Herrlich. Verrätst du uns deine 4, 5 Lieder oder sind die geheim?
Nee, die sind gar nicht geheim. Da muss ich aber, kann ich hier nachschauen gleichzeitig? Ja, oder? Nicht, dass ich
Mach's
jetzt hier
einen
falschen Namen sage. Tatsächlich ist es die Handball-Playlist von meinem Bruder.
Ach, geil. Das geht auch sportübergreifend.
Ja. Also es ist einmal Wonderful Life, der deutsche Remix mit Luciano. Dann ist es, wenn ich gegen Italienerin spiele, okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht, aber dann höre ich immer Bella Ciao.
Irgendwas ist kickt, du, whatever floats the boat.
Insomnia, und ich höre tatsächlich auf mit Ballada. Also das ist ja eigentlich gar nicht so richtig so in the zone, aber ich bin gern noch mal kurz am Dancen, bevor es losgeht, und dann bin ich gut
Herrlich.
Drauf.
Mega. Wir müssen die Playlist nachbauen für alle, die ihre Paddelkarriere starten möchten. Du, und eine Frage habe ich jetzt noch, die mir in den Kopf kam, als du meintest, Paddel wird kein Trend bleiben, weil es immer der Community-Gedanke sein wird. Wir haben uns bei einem Event übrigens gerade kennengelernt. Das war letzte Woche, der World Changer in Kitzbühel. Und da saß ich im Laufe des Abends mit jemandem zusammen und der meinte, hey, und so Paddel wird ja gerade in Deutschland auch so groß und es wächst auch. Wir sind doch längst nicht am Limit angekommen und so. Aber diese Person hat den Hot Take aufgestellt, dass das deutsche Paddel-Level niemals das spanische Paddel-Level erreichen wird. Weil einfach der Vorsprung traditionell gewachsen so groß ist. Stimmt das?
Es tut mir weh, das zu sagen, aber für mich ja.
Echt?
Für mich ja, Stand jetzt. Also ich glaube, es kann immer alles passieren, aber wir haben aktuell nicht die Infrastruktur, um Profis rauszubringen. Die fehlt leider in Deutschland, die hast du in anderen Ländern, zum Beispiel wie in Holland, England hast du die besser gegeben. In Deutschland fehlt die Infrastruktur, um zu sagen, wir möchten auf der Weltbühne eine Rolle spielen, weil die tun wir aktuell nicht. Also wir haben bei den Mädels, hast du in der internationalen Rangliste, hast du theoretisch mich in den Top 300 und bei den Herren hast du einen Spieler in den Top 300. Und das ist im Vergleich nicht mal mit Spanien, weil der Vergleich ist zu groß, aber mit anderen Ländern ist das einfach...
Ja, mit Holland meinetwegen.
Mit Holland, mit Schweden ist das einfach mau. Und das ist schade, weil an sich sind wir eine Sportnation. Und wir haben auch viele Tennisspieler, die den Step-Over machen können. Aber wir sind nicht da und ich befürchte, der Person recht zu geben, dass wir nie an das Level rankommen werden.
Aber warum ist das so? Jetzt zum Beispiel, als du gesagt hast, Holland oder England, da habe ich gezuckt, weil ich dachte, es ist einfach ein Zeitproblem, das nicht aufzuholen ist. Aber dann ist es ja offensichtlich kein Zeitproblem, sondern der Wille und eine Strategie, oder?
Beides. Also man muss auch realistisch sein. Holland wird jetzt Spanien auch nicht aufholen. Also Spanien ist einfach zu weit weg, was die auch an Jugend haben. Also ich habe jetzt gerade gesehen, läuft gerade die Jugend-Europameisterschaft, was da an spanischen Spielerinnen kommen. Die spielen aktuell gegen mich in der U18 und die spielen gegen Top 100 Spielerinnen. Das kannst du nicht aufholen. Aber auch in den anderen Ländern stehen wir in vielen Dingen, was systematisches Training angeht, was professionelle Behandlung von Spielern angeht, was eine Turnierserie in Deutschland ist, die auch auf international ausgelegt ist, stehen wir einfach in zu vielen Dingen aktuell hinterher. Und es ist schade, weil wenn ich mich erinnere, meine erste Europameisterschaft war 2021, glaube ich. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gegen Holland gewonnen, unsere Herren. Und inzwischen sieht das so aus, dass unsere Topspieler, ich nehme jetzt mal Argus raus, der 150 in der Welt steht, aber dass unsere Topspieler sonst gerade so, wenn nicht sogar nicht, es schaffen würden in die holländische Nationalmannschaft.
Und der Knackpunkt ist Kohle. Der Knackpunkt sind Investoren.
Ich weiß
oder
gar,
ein funktionierender Verband.
Ich kann nicht sagen, wie viel letztendlich dem Verband zur Verfügung steht finanziell, weil ich da keine Einblicke habe.
Ja.
Für mich steht ja der Fokus in Deutschland zu sehr auf Deutschland. Und du musst auch mal andere Länder anschauen, was da passiert, dich den internationalen Wettkämpfen stellen. Weil wenn du nur in Deutschland spielst, nur in Deutschland Turniere organisierst, die nicht international bezogen sind, wirst du letztendlich nicht weiterkommen, weil das Level limitiert ist.
Ja. Spannend. Okay, okay, okay. Ja, let's see. Wäre ja schade.
Es
weil
sehr schade.
das ist ja so, das ist ja so der Standardspruch, so ja, und da sind die Einstiegsbarrieren so klein und jeder kann mitspielen und so, und deswegen theoretisch hat man ja einen großen Pool an Leuten, die potenziell Bock drauf haben könnten, das ernsthafter zu verfolgen.
Kannst du ja auch, also die Einstiegsbarrieren sind, wenn du jetzt nur in Deutschland spielen willst, sind die niedrig. Es ist jetzt nicht so, dass das Level hier unglaublich hoch ist. Aber dann den Schritt zu machen und rauszuschauen, weil ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was es von uns eigentlich abverlangt, wirklich jede Woche zu reisen,
ja.
Der Schritt fehlt.
Glaube ich. Wie viele Turniere, wie viele Games im Jahr machst du?
Was schätzt du denn?
Ja, was schätze ich denn? Das
Es ist
Ding ist, ich
jetzt,
habe das.
Juli. Wie viel habe ich seit Januar gespielt?
Ja, ich habe leider gar keinen Schimmer. Das wäre auch noch die nächste Frage gewesen, wie das überhaupt alles so aufgebaut ist. Ist das wie die WTA? Gibt es so 500er und 1000er und Grand Slams? Oder kannst du das eh frei entscheiden? Oder musst du halt auch getrieben von Preisgeldern von 270 Euro eh viel ballern, damit auch irgendwie was passiert? Oder hast du ja contract-wise mit deinen Sponsoren vielleicht ein Deal, wie viele Turniere du machst. Okay, warte, ich tippe jetzt aber was. Es ist jetzt Juli. Wir haben das halbe Jahr rum. Also wie zähle ich? Zähle ich in Wochenenden oder zähle ich in
Turniere.
Einzelnen Spielen?
Turniere. Nee, ich spiele Turniere.
Turniere. Oh, ja, du hast gesagt, wir reisen jede Woche. Also aber zwei Turniere im Monat wäre auch schon crazy. Ja, aber dann wären das, also wir haben jetzt Juli, ich rechne bis 6. 2 mal 6 sind 12? 12 Turniere?
Ich habe Stand jetzt 22 Turniere gespielt.
Ja, geisteskrank. Und dann hast du ja auch gerade rausgefunden, hast du keinen eigenen Physio, wie auch von 200 Euro Preisgeld den Physio bezahlen. Und dann wartest du in Line für den Physio, der vom Turnier ist und so.
Ja, wir haben das Glück, also um deine andere Frage zu beantworten, es läuft ein bisschen wie im Tennis. Die WTA-Tour im Tennis ist die Premier-Padel-Tour im Padel. Und da hast du Abstufungen. Da hast du ein Major, was gleichsteht mit einem Grand Slam. Da gibt es auch 4 im Jahr. Dann hast du das P1, das ist wie ein WTA 1000. Und ein P2, das ist ein WTA 500. Und die Premier-Padel-Tour wird dauerhaft von den Top-Spielern gespielt. Das ist die Premier-Tour. Und da hast du Hotel im Hauptfeld for free. Du hast Physios, du hast Essen. Das heißt, das ist die Tour, die du eigentlich spielen willst. Aber in der Quali hast du kaum Reward für das, was du gibst. Das ist jetzt das, was wir diese Wochenende spielen. Und dann, ähnlich wie die ITF-Tour im Tennis, hast du die FIP-Tour im Paddel. Und da hast du auch Abstufungen. Platinum, Gold, Silber, Bronze. Bronze ist das Kleinste, aber in Bronze zu gewinnen, musst du meistens auch Top 100 in der Welt stehen. Das heißt, die Top 100 der Welt spielt immer noch die kleinsten Turniere international, um irgendwie die Punkte zu sammeln. Und da musst du halt abwägen, was macht mehr Sinn. Zum Beispiel hätten wir jetzt heute verloren, wären wir am Donnerstag nach Irland geflogen, weil da ein weiteres Turnier ist, weil wir hier nicht genug Punkte gesammelt haben. Dann müssen wir nach Irland. Jetzt haben wir ins Hauptfeld hier geschafft, jetzt werden wir aus Irland rausziehen.
Ja.
Und ist auch schön, weil nächste Woche geht's nach China.
Ja, Junge. Wer macht denn die Reiseplanung?
Du selbst.
Du. Ja.
Du hast einen Kalender online, einen FIP-Kalender. Und da siehst du die Turniere. Dann siehst du, wann die Registration-Deadline ist. Und dann sprichst du dich mit deiner Partnerin ab. Und meistens, Premier Padel sind 3 Wochen vor Turnierbeginn. Und FIP sind 2 Wochen vor Turnierbeginn. Meldest du dich an und dann spielst du das Turnier. Freitag 17 Uhr. Da sind wir auch alle immer gestresst. Weil du natürlich bis zur letzten Sekunde wartest, wer geht wohin. Und das Schwächste aber finanziell nicht anspruchsvollste Turnier zu wählen.
Ach, Jesus Christ.
Also meine Familie weiß, auf Freitag 17 Uhr bin ich nicht ansprechbar. 16:45 bis 17 Uhr muss man mit mir nicht reden.
Okay, ja, und was für ein Stress auch, weil dann fährst du immer einmal kurz nach Karlsruhe, packst deinen Koffer um, wäscht einmal und fährst dann wieder nach China oder nach Irland.
Ja.
Hilft euch die Tour mit dann Visa und so?
Nee, da kümmerst du dich selber drum. Also gerade auf der kleinen Tour, auf der FIP-Tour, kümmerst du dich selbst um Hotel, Transport, Flug, Visa. Also das ist alles, dass du dich selber drum kümmerst. Das heißt, auch wenn du halt fertig bist mit dem Training, fertig bist mit dem Match, hört ja nicht auf. Also du musst weiter planen.
Das ist richtig anstrengend.
Zumal du ja nicht den billigsten Flug nimmst. Den billigsten nehmen wir. Den teuersten Flug, weil der ist ja meistens direkt. Das wäre ja ganz angenehm. Aber wir fliegen meistens mit einem, wenn nicht zwei Layover, um ein bisschen Geld zu sparen.
Ja, und dann gehst du dahin und musst aber abliefern, weil wenn du der ersten Runde rausfliegst, hast du nur ganz bezahlt.
Großes Minusgeschäft, ja.
Ja. Oh. Ja, aber dann ist ja richtig Druck auf dem Kessel, Vicky. Wo ist dann der Spaß, von dem wir am Anfang gesprochen haben?
Der Spaß ist da, wenn du gewonnen hast oder wenn du einfach... Das ist ja schön im Paddel, wir kennen uns ja alle. Es ist trotzdem eine familiäre Zeit. Klar, auch ähnlich wie in der Familie, du magst bestimmt nicht alle. Aber du hast deine Leute, mit denen du gut kannst und die dir auch Rückhalt geben. Und dann wird Karten gespielt oder Karaoke gesungen. Also abends versuchen wir dann schon abzuschalten und einfach Pause zu machen, denn... Ja, wir werden am nächsten Tag gegeneinander spielen, aber irgendwann ist auch okay und du musst es akzeptieren, dass du manchmal gewinnen wirst und manchmal verlieren und es geht weiter.
Ja, crazy. Ich könnte ja jetzt noch hier 100 Jahre weiter schnacken, aber theoretisch haben wir noch unsere zwei Kategorien hier. Die wollen wir doch noch mitnehmen heute. Welche machen wir als nächstes?
Von dir aus rechts. Ja.
Das
ist... Ich weiß es ja eh nicht. Ich weiß gar nicht, was da fehlt.
Bauchgefühl. Der Einwurf. Du hast was für uns mitgebracht. Vielleicht. Worüber möchtest du sprechen?
Tatsächlich haben wir darüber schon gesprochen. Also für mich war es ein bisschen wie Social Media bei Sportlerinnen im Besonderen eine Challenge ist, aber trotzdem wichtig ist.
Mhm.
Das war eigentlich mein Einwurf, weil ich glaube, dass es unterschätzt wird von Leuten, wie wir damit umgehen müssen, wie wir damit auch teilweise leiden.
Inwiefern leiden?
Die Kommentare sind nicht immer nett.
Ja.
Also gar nicht mal nur auf mich bezogen. Ich weiß es auch jetzt gerade bei unserer Tennisspielerin, bei der Eva. Ist ja eine total nette und süße Maus. Super attraktiv und klar profitiert deswegen auch davon. Ich glaube, das weiß sie auch. Und auch ihre Art, wie sie sich gibt, hilft ihr sehr. Aber kriegt auch super viele Hate-Kommentare, wie dass sie, wie kann es denn sein, dass sie erste Runde, ich weiß gar nicht, sie spielt glaube ich heute, aber wie sie erste Runde in Wimbledon oder in French Open verlieren könnte, wo ich mir denke, ey, manche Menschen verstehen gar nicht, wie weit wir schon gearbeitet haben, um an diesen Punkt zu kommen. Und du kannst jedes Mal einen schlechten Tag haben, ein schlechtes Match, aber das wird nicht gesehen, denn du siehst, wirst nur dafür gejudged, was du leistest. Aber was wir geleistet haben, um dahin zu kommen, das fehlt manchen die Sicht darauf.
Also du wirst auch dafür gejudged, was du postest.
Das auch. Das egal, was du postest, ist falsch.
Witzig, dass du Eva Liss ansprichst, weil die, da hat mich letztens jemand drauf angesprochen, meinte so, bewerte doch mal, was die macht auf Social gerade. Caro Dauer, Fashion Show, bla bla bla. Und dann war natürlich so die underlying question, sollte sie sich nicht lieber auf ihre Karriere konzentrieren? Und könnte man meinen. Ich würde gerne mal da irgendwie in ihren Managementkreis reingehen und hören, was die dazu sagen, weil es ein faires Argument. Ja, mach alles aus, nur pumpen, nur ballern, so. Auf der anderen Seite, wir müssen ja das große Ganze betrachten. Ihr Social Hype ist jetzt, sie ist jetzt jung, sie kennt jetzt die ganzen Stars, sie wird jetzt zu den Fashion Weeks eingeladen, das ist auch Brand Management.
Ich finde, sie macht's richtig.
So verdient sie die Kohle.
Ich finde, sie macht's richtig. Sie hatte den Hype hat sie sich letztes Jahr in Australien durch ihre sportliche Leistung verdient, was man nicht vergessen darf, weil davor
Ja.
kannte sie es
Ja.
ja nicht.
Ja, richtig.
Also sie ist ja da wegen ihrer sportlichen Leistung und jetzt das, was sie
Nicht
macht, was sie ja
wegen
zuvor auch
Influencing.
gemacht hat, das wird jetzt gejudged und das finde ich einfach nicht fair, weil eigentlich war sie in Anführungszeichen nur ein Mädchen, das richtig gut in Tennis war. Und weil sie jetzt es so gut geschafft hat und sich jetzt so gut vermarktet hat, kriegt sie mehr Aufmerksamkeit und jetzt wird das, was sie zuvor gemacht hat, dafür wird sie verurteilt.
Also ich weiß nicht, ob sie eben bei so diesen ganzen Influencer-Events auch
Das
vorher war
wahrscheinlich nicht,
oder
aber.
so. West Wing hat sie ja dann den Vertrag, da erste Sponsoring im Sport von West Wing gekriegt und so. Aber ich denke halt, ja, aber das ist doch das Game.
Zumal
Also
sportliche
man
Karrieren
kann
sind ja
das ja
immer
nicht planen.
begrenzt.
Genau, das ist, was ich
Also,
meine.
wir
So
brauchen ja auch noch was
in
für
zehn Jahren
danach.
kriegt die keinen Vertrag, ja? Deswegen schwierig. Und dann wieder, ja, man muss natürlich damit vernünftig umgehen, weil wenn sie dann, also und das ist dann ja auch wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Glam, keine Ahnung, das kann dann auch schon auch ablenken, ganz sicher. Man darf das halt nicht dann über die sportliche Karriere stellen. Wobei, warum nicht? Ja, I don't know. Ja, also was wir uns sicher, worüber wir uns sicher sein können, dass man immer gejudged wird.
Ja.
Egal, was man tut. So we should probably just do whatever. Solange wir Spaß dabei haben.
Eben.
Ja, verrücktes Thema. Aber so ist es. Aber so ist es. Wir haben eine letzte Kategorie und das ist der Head Coach. Und jetzt bin ich gespannt. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen wie Kai aus der Kiste hier und passt auch gerade gar nicht in unser Gespräch. Aber dafür haben wir ja die schönen Kategorien. Jetzt darfst du uns nochmal hoffentlich mitnehmen in deine Welt und uns erzählen, wer oder vielleicht auch was in deinem Leben quasi wie ein Head Coach fungiert. Was passiert, wenn es mal tough wird? Wer zeigt dir vielleicht den Weg oder reicht dir eine Hand? Und wir hatten schon alles. Wir hatten schon, das Laufen ist mein Head Coach. Oder wir hatten schon, ich bin selber mein Head Coach, weil ich hole mich immer aus allem raus. Oder irgendeine reale Person. Was kommt bei dir hoch, wenn du das hörst?
Boah, schwierig. Also, ich glaube, ich habe einen Mix aus zwei Dingen. Das eine ist wirklich, dass ich es ganz häufig brauche, alleine zu sein, wenn es mir nicht gut geht. Ich schalte mich dann so ein bisschen aus. Ich brauche dann, boah, das hört sich jetzt auch furchtbar an, einfach Reality-TV, weil ich fühle mich danach immer besser. Ich fühle mich danach
Mein
einfach richtig
Headcoach ist
schlau.
Reality-TV, wie geil. Ja,
Ja, ich
immer
fühle mich
wieder was
danach einfach
Neues.
richtig schlau, nachdem ich es geschaut habe. Dann geht's mir besser.
Das ist witzig.
Und auch sonst, ich bin immer sehr streng mit mir selbst und super fokussiert auf den Sport. Und ich habe einen kleinen Bruder, der ist 6 Jahre jünger als ich. Und oh, jetzt fühlt er sich bestimmt geehrt, wenn ich das sag. Naja, der hat einen ganz komischen Humor, aber er schafft es dann, mich aus jeder Situation wirklich mich zum Lachen zu bringen, mich einzufangen. Mich in den Arm zu nehmen und das ist
Wie
einfach
schön.
so, ja, es gibt mir ein warmes Gefühl und es ist, glaube ich, der, mit dem ich am wenigsten über Paddel rede, über meinen Sport oder irgendwas. Aber ich weiß, ich kann mich jederzeit auf ihn verlassen, mich aus dieser Bubble rauszukriegen, um mich wieder nach unten zu holen, mich zu grounden. Und ja, deswegen, also ich will auch irgendwann Kinder haben und ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch ein Geschwisterchen für haben möchte, weil ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen würde.
Wie schön. Was ist er für ein Typ? Was macht er? Wo treibt er sich rum? In Karlsruhe.
Ja, also ich bin wieder mit meiner Mama eingezogen. Ich war ausgezogen, aber es lohnt sich einfach nicht, Miete zu zahlen. Und jetzt wohnen wir aktuell zu dritt wieder zusammen und das ist eigentlich richtig schön. Und er ist jetzt studieren. Er studiert Public Management. Und eigentlich, er spielt auch Handball. Also er ist eigentlich ein Riesenchaot, der keine Struktur hat, der sein Zimmer nicht aufräumt. Aber er wickelt einen mit seinem Charme so um seinen Finger. Also mich, meine Mama und ich glaube die Frauenwelt allgemein.
Die Girls.
Und kriegt dafür so alles bisschen, was er hat. Und ja, ist ein super sensibler Mensch, der sehr auf seine Mitmenschen achtet und einfach gerne sein freies Leben lebt. So würde ich ihn
Ja,
jetzt beschreiben, aber
cool.
ist ein Chaot. Also, um das jetzt mal nicht positiv zu nennen, Essen Chaot.
Also, vielen Dank, dass du mich immer runterholst, aber du hast auch Fehler trotzdem.
Ja, ich weiß auch. Und ich weiß auch, wenn er mir schreibt, das ist auch immer süß gemeint, aber ich weiß auch, dass irgendwas hinten dran ist. Also, wir schreiben nicht viel. Oder wenn er anruft, dann ist so Vicky, dann ändert sich schon die Stimme. So, wann haben wir wieder
Ja,
Red
was?
Bull? Kann ich wieder was mitnehmen? Kannst du mich abholen? So, ja.
Ah, witzig. Ja, gut, aber das ist doch ein toller Mix aus verschiedenen Headcoaches. Alleine sein, außer man teilt sich das Zimmer und Reality-TV natürlich immer sehr accessible. Das kann man immer gut machen. Und ich finde es gar nicht so, du hast ja gesagt, es klingt so schlimm, aber wenn du vor allem sagst, dass du so sehr immer im Tunnel bist und so, dann ist das ja einfach nur Birne ausmachen.
Ist es wirklich,
An
oder
nichts
wenn man an sich
denken.
selbst zweifelt, wenn man denkt, oh, bin ich gut genug, mach, ist das, was ich mache, richtig, dann denke ich mir, dann schaue ich das und dann denke ich mir, Mann, Vicky, bist du schlau.
Oh, ja, ich gucke nicht Reality-TV. Aber ja, I get the point.
Ja.
I get the point. Hey, und jetzt hast du noch eine Sache gesagt, das stand ja auch in meinen Notizen, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir noch in einer Minute, bevor wir hier die Folge abrappen. Du hast gerade gesagt, wann kriegen wir wieder Red Bull? Lass uns noch kurz über deine Partner sprechen, weil die natürlich super wichtig sind und offensichtlich in diesem super toughen Lebensstil da, den Rücken stärken. Wie kam das mit Red Bull und auch mit Cupra zustande? Vor allem Red Bull ist ja mega tough, da reinzukommen.
Ja, bin ich auch sehr dankbar für. Also Cupra ist, glaube ich, einfacher zu erklären. Cupra ist die Vorreitermarke im Paddel, was
Voll.
Sponsoring angeht. Und die hatten sich zur Aufgabe gemacht, die Nummer 1 so ein bisschen aus jedem Land abzugreifen. Und sage ich nicht nein, ne? Also ich mag das Auto sehr gerne. Von daher, das war so ein bisschen die Story mit Cupra. Red Bull ein bisschen schwieriger, weil eigentlich wollen die ja immer nur die Top-Top-Athleten der Welt. Und also muss man jetzt auch realistisch sein, dass ich jetzt nicht Top 10 in der Welt stehe. Aber
Noch.
Ich habe angefangen, für Red Bull TV zu arbeiten als Expertin und habe da eine sehr gute Beziehung aufgebaut. Und ja, so kam das dann bis ins Eins zu anderen. Ich so, Vicky, eigentlich nicht, aber wir machen das jetzt. Wir machen es.
Ja, toll.
Und dann kam das und jetzt bin ich mit Red Bull zum Glück.
Ja, mega. Und Red Bull hat ja auch wirklich super viele Möglichkeiten und tut ganz viel für die Athleten. Deswegen
ja, sind sehr
bin
hilfreich.
Ich mir sicher, dass du dann noch eine lange Karriere hinlegen kannst und wirst, solange es dir Spaß macht. Das ist das Motto, unter dem wir das hier angehen. Herrlich. Ja, Vicky, das war eine ganz coole Stunde gemeinsam. Ich bin dir super dankbar, dass du so offen uns in die Welt des Paddel eingelassen hast. Ist auch nicht selbstverständlich, so über eben diese Geldthematik zu reden und auch über die Competition und so. Wirklich ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für alles, was kommt.
Perfekt, danke dir. Und ja, spiel Paddel.